Dies ist ein Podcast des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Für weitere Audioangebote klickt rnd.de/podcasts. Und jetzt viel Spaß.
Geier und Niesmann, der politische Wochendurchblick.
Es ist Kalenderwoche 48, die letzte ohne gewählten Bundeskanzler. Hier spricht Berlin, hier spricht das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Steven Geier und neben mir wie immer ein Mann, der in dieser Woche oft das zweifelhafte Kompliment bekommen hat, dass er genau aussieht wie ein kleines weißes Baby. Herzlichen Glückwunsch, Andreas Niesmann.
Vielen Dank, lieber Steven. Und wir haben einen Mann zu Gast, der schon einmal Kanzlerkandidat war. Das war 2017 für die Satirepartei Die Partei. Eigentlich kommt er aber aus der Hochkultur. Er studierte unter anderem am Konservatorium für Musik in Maastricht, Musik, Schauspiel und Regie. Er inszenierte mehr als 100 Theaterstücke. 1996 hat es der in Istanbul geborene Kölner mit der Assimilation etwas übertrieben und auf der Bühne Adolf Hitler gelesen, Szenen aus Mein Kampf. Das hat ihn natürlich schlagartig beliebt gemacht bei uns in Deutschland. Und zum Satiriker. Heute kennt ihn jedes Kind aus dem Fernsehen, etwa aus der Heute-Show oder aus seiner eigenen TV-Sendung auf NTV. Sehr hörenswert sind auch seine Podcast-Projekte. Eins mit Florian Schröder von Radio 1 zusammen gehostet von den beiden. Das andere heißt Local Heroes über Lokalpolitiker in Deutschland. Im Frühjahr geht er auf Tour. Heute schon ist er bei uns. Wir begrüßen Serdar Somuncu.
Ja, hallo ihr beiden und herzlichen Glückwunsch zur Vaterschaft.
Danke.
Es ist ein bisschen wie so ein CDU-Townhall-Meeting und in dieser Runde hier, wir zu drei Männer reden über: Für mich soll's Impfedosen regnen, ein Bundeswehrgeneral und eine Gewissensentscheidung sollen die Impfquote hochtreiben.
Ich selber habe gesagt, was wir auch noch brauchen, ist, dass wir ein Gesetzgebungsverfahren auf den Weg bringen, wo jeder Abgeordnete nach seinem Gewissen abstimmt über eine allgemeine Impfpflicht.
Groß vor Ort, wir loben dich, warum Lokalpolitiker und vor Ort Aktivisten inzwischen echte Helden sind.
Wir dürfen nicht zulassen, dass Kommunalpolitikerinnen und Politiker in unserem Land zu Fußabtretern der Frustrierten werden.
Und du hast den Toni vergessen, die Grünen wollen Cem Özdemir zum Kartoffelminister machen.
Ich glaube, dass die fachliche Kompetenz das eine ist und das andere ist, dass man mit den Leuten reden kann oder schwätzen kann, wie man bei uns so schwäbisch sagt.
Es ist Alarmstimmung in Deutschland, Omikron-Alarm. Professor Drosten spricht schon von der ersten Immunfluchtvariante, also es ist jetzt nicht, wenn die Hälfte der Sachsen sich nicht impfen lässt, das ist Impfflucht-Variante, aber Immunflucht heißt auch Genesene und Geimpfte können sich das einfangen. Deshalb jetzt große Nervosität, zwei vorgezogene Ministerpräsidentenkonferenzen diese Woche, neue Reisebeschränkungen und ein Bundeswehrgeneral soll jetzt den Krieg gegen Corona anführen. Das kennen wir sonst nur aus Godzilla-Filmen. Serdar, ist es höchste Zeit dafür, jetzt so ernst zu machen oder ist es Hysterie, Omikron-Hysterie?
Oh, es ist auf jeden Fall gut, dass jetzt was in Gang kommt, weil es viel zu lang gedauert hat, bis die Politik kapiert hat, dass sie mit der Strategie, die sie bisher gefahren hat, nicht weiterkommt. Aber es ist auch ein gehöriger Teil Hysterie dabei. Also wenn man jetzt schaut, wer alles was fordert im Minutentakt, allem voran Markus Söder, und wer Versprechungen, die er noch vor wenigen Wochen gemacht hat, plötzlich auflöst und sagt, naja, ist ja jetzt eine ganz andere Situation, dann wird mir schon Angst und Bange. Also dann frage ich mich wirklich, was kommt als nächstes? Wahrscheinlich die Impfscharia. Also dann müssen wir den Leuten, die sich dann immer noch nicht impfen lassen, trotz, ja, es ist ja eigentlich ein Zwang, es nennt sich nur Pflicht, die Hand abhacken oder gucken, dass wir irgendwelche anderen Maßnahmen erfinden. Das ist ein bisschen zynisch, weil natürlich ist es wichtig, dass wir in dieser Situation zusammenhalten, dass wir versuchen, gemeinsam aus dieser Scheiße rauszukommen. Aber ich finde nicht, dass es gemeinsam ist, wenn wir einseitige Schuldzuweisungen machen, sondern gemeinsam ist eben auch zu verstehen und zu fragen, warum ist die Situation so, wie sie ist. Und sie ist nicht zuletzt auch deshalb so, weil die Politik eben viel falsch gemacht hat, weil die Besorgung der Impfstoffe Ewigkeiten gedauert hat, weil die Kommunikation über die Masken hin und her ging, weil es dann mal wieder hieß, ja, mit einem Pieks in die Freiheit, dann waren es doch zwei, jetzt sind es drei. Und wenn die Impfstoffe so sicher sind, warum müssen wir uns jetzt boostern lassen? Und vor allen Dingen, wenn Leute Zweifel haben an der Sicherheit der Impfstoffe, warum wirken sie dann nicht so wie versprochen? Also das sind alles Fragen, die hätte man selbstbewusst, souverän, offen besprechen müssen, damit man eben jetzt nicht vor dem Dilemma steht, dass die Unbelehrbaren in Anführungsstrichen immer noch unbelehrbar bleiben und die Besserwissenden meinen, sie wüssten es besser.
Ich finde, das letzte war der entscheidende Punkt, den du gemacht hast. Dieses Vorgaukeln von Gewissheit, wo es keine geben kann in dieser Pandemie, anstatt irgendwie souverän zu sagen, Leute, wir haben jetzt hier diesen Impfstoff und wir wissen es nicht, wie lange der wirkt. Und wir wissen nicht, ob wir 2, 3 oder 4 Mal boostern müssen, sondern man stellt sich hin und sagt, wir wissen das alles, das ist super. Ne? Wenn die Impfung kommt, sind wir durch. Und jetzt stellt man fest, ach nee, ist doch nicht so.
Es ist halt auch offensichtlich, wie dreist gelogen wurde und wird. Also wenn Karl Lauterbach 2 Stunden, nachdem die Meldung über Omikron veröffentlicht wurde, weiß, dass der Impfstoff dagegen wirkt, weiß man als normaler Mensch, das kann er gar nicht wissen. Ja, erstens dauert es Ewigkeiten, bis klar ist, wie diese Mutation zustande gekommen ist. Und zweitens ist das jetzt auch gar nicht das Thema. Also auch, dass die Zeitungen jetzt stündlich melden, erster Omikron-Fall in Düsseldorf, 2. im Saarland. Wir sind jetzt so weit runtergerutscht, dass wir jetzt schon Einzelzahlen werten, um unsere Panik aufrechtzuerhalten. Das kann es ja auch nicht sein. Und im Grunde genommen geht es ja hier um eine Erziehungsfrage. Ne? Es geht um eine elementare Frage, die sich Eltern stellen. Erziehen wir unsere Kinder autoritär oder machen wir das anti-autoritär? Sagen wir, wer nicht fühlen will, muss hören. Wer nicht hören will, muss fühlen. Und es gibt eine Watschen, wenn du nicht das tust, was ich dir sage, und dann tut's weh. Oder sagen wir, pass auf, du hast ein gewisses Maß an Eigenverantwortung. Ich sag dir, was die Konsequenz ist, wenn du es nicht tust. Aber wenn du es nicht machen möchtest, dann guck einfach. Ist eine schwierige Frage, aber ich glaube prinzipiell, dass autoritäres Regieren zur Folge hat, dass Menschen sich weigern und dass daraus Trotz entsteht. Und das ist für mich die größte Gefahr, die wir gerade so einfach in Kauf nehmen. Und das nehmen übrigens Leute in Kauf, die sonst sehr anti-autoritär sind, die für Toleranz und Respekt sind und bei jedem Problemchen aufschreien, das ist Rassismus, das ist Sexismus, das ist Ismus, Ismus, Ismus. Plötzlich geben die Grundfesten der Demokratie auf, weil sie selbst auch Angst haben, berechtigterweise. Aber das ist für mich ein ganz großes Thema. Wir können jetzt nicht einfach alles anknabbern mit der Begründung, ja, wir haben eine Pandemie, wir müssen das jetzt machen, sondern wir müssen auch gucken, wie wir unterschiedliche Elemente gegeneinander aufwiegen. Das eine Element ist die Vernunft, das andere ist der Verstand und das dritte ist aber auch das Recht.
Ich finde aber, man kann es jetzt nicht ganz so abtun, dass sagen, das Verfassungsgericht hat gesagt, es ist verfassungsgemäß, das sagen die jetzt sozusagen aus Opportunismus. Also ich finde schon, das war schon wichtig diese Woche, dass die gesagt haben, diese Notbremse.
Der Verfassungsrichter, der Oberste, ist ein Freund von Angela Merkel. Die gehen abends zusammen essen.
Aber ich glaube schon, dass die ihre Rolle ernst nehmen. Und der Senat ist groß da und sowas. Also wie gesagt, ich würde es jetzt nicht mit in eine, die da oben Trommel stecken und draufhauen. Also das fand ich schon eine wichtige Entscheidung diese Woche. Aber das andere stimmt natürlich, die Politik in Spanien zum Beispiel hat man ja gesehen, wie es funktionieren kann. Da kriegt jeder seine Einladung, muss nicht hingehen, aber geht dann halt eher, während hier immer noch Leute, die sagen, ich habe den Stress mir nicht auf mich genommen, mich drum zu kümmern, ja, wegen allen möglichen Barrieren, die werden einfach nicht erreicht. Und die Politik macht sich jetzt natürlich leicht.
Ich zweifle ja nur an bestimmten Aussagen und vor allen Dingen zweifle ich an den Kontexten der Aussagen. Also wenn mir jemand sagt, wie Karl Lauterbach, wir werden einen ganz tollen Sommer haben oder suggeriert wird zumindest der Pieks in die Freiheit und dann können wir wieder tun, was wir wollen, dann ist das sträflich. Also da muss man dann meinetwegen auch den Mut haben, den Leuten zu sagen, wir wissen nicht, was ist. Es kann auch sein, dass wir uns jedes Jahr 2-mal impfen lassen müssen. Bitte helft uns dabei, statt immer so zu tun, als wüsste man, was ist.
Das riecht nach Ärger.
Der Bundestag wird wahrscheinlich Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres, ohne Fraktionszwang über eine allgemeine Impfpflicht abstimmen. Das heißt, es tun sich Abgeordnete verschiedener Fraktionen zusammen und arbeiten Gesetzentwürfe aus, pro Impfpflicht, gegen allgemeine Impfpflicht oder irgendwelche Zwischenlösungen und werben dann um Stimmen aus allen Fraktionen. Und so wird dann, in diesen ethisch heiklen Fragen wird das gern so gemacht, so wird dann eine Entscheidung herbeigeführt. Wie ist denn eure Einschätzung? Heißt das, dass nächstes Jahr die Impfpflicht für alle kommt?
Ja, ich glaube, dass das so ist. Also das war mein Gefühl. Ich habe ja, wie du am Anfang ja gesagt hast, diese Woche so ein bisschen aus der Ferne beobachtet. Ihr hattet ja den Marco Buschmann von der FDP im Interview und bei euch hat er ja dann, also bei uns beim RND, verkündet, dass man das als Gewissensentscheidung in den Bundestag bringt. Und ich dachte, guck mal, das ist jetzt der Stunt, mit dem die FDP es quasi hinbekommt, ihr Freiheits- ideal an dem Moment, also da, eigentlich müsste sie ja gegen eine Impfpflicht sein, so von allem, wofür diese Partei steht. Und in dem Moment, wo man sagt, zack, Gewissensentscheidung, hat man, spart man sich so diese leidige Debatte und geht wahrscheinlich davon aus oder geht ziemlich sicher davon aus, dass man im Bundestag eine Mehrheit dafür bekommt. So, das ist ein cleverer Move, muss man sagen. Also ich dachte so, als, wie gesagt, als Gegner einer Impfpflicht dachte ich, Chapeau, smart gemacht. Aber wie gesagt, die ganzen Fragen, die wir auch nur angerissen haben bislang, bleiben ja bestehen. Also wir kommen in eine Lage, wo wir jetzt gerade sagen, naja, wir werden uns ein drittes Mal boostern müssen, möglicherweise ein viertes und ein fünftes Mal. Scholz hat ja auch gesagt, dass das Erfüllen dieser Impfpflicht oder dass man, ne, das Erfüllen des 2G-Status dann irgendwann auch ein Verfallsdatum bekommt. Also dass nach 6-7 Monaten dann irgendwann...
Hat er jetzt schon. Also gilt nur ein Jahr, der wird nur verkürzt. Damit also sich alle boostern.
Ja, genau. Und das wird man ja nach wissenschaftlichen Erkenntnissen, wenn wir weiter in der Debatte vorankommen, wird man es ja vielleicht nochmal anpassen und so. Und ich frage mich ganz rein praktisch, wie funktioniert das dann? Muss ich dann alle 5 Monate zum Amt und sagen, übrigens hier, ich habe Booster-Shot Nummer 5, habe ich auch schon, bitte verlängert mir mein Impfzertifikat. Also mir fehlt immer noch die Fantasie, ich finde es eine grauenhafte Vorstellung.
Aber Serdar, denkst du auch, dass dir eine Mehrheit, wenn du alle einzelnen Abgeordneten einzeln zählst, eine Mehrheit im Bundestag für eine allgemeine Impfpflicht ist? Schätzt du die so ein?
Angesichts des massiven Drucks, der im Moment existiert, denke ich mal schon. Aber das Ding ist ja, dass wir da in eine Falle gegangen sind. Also die Politik hat das ja sehr easy gemacht. Ne? Sie hat die Verantwortung von sich auf die Gastronomen geschoben und auf diejenigen, die dringend darauf angewiesen waren, aus diesem tiefen Tal des letzten Lockdowns wieder rauszukommen. Und die sind natürlich alle für 2G, weil sie wissen, dann bin ich safe, dann kann ich meinen Laden auflassen und dann fühlen sich die Leute auch gut. Das Problem ist allerdings, und ich bin nicht der Einzige, der das sagt, dass die Menschen sich zu gut fühlen. Also dass sie mit 2G denken, okay, nach mir die Sintflut. Ich sehe das ja, wenn ich einkaufen gehe, ganz oft ältere Leute ohne Maske. Und wenn du dann sagst, Entschuldigung, wollen Sie Ihre Maske nicht aufsetzen, sagen, ich bin noch geimpft. Und das kann es ja auch nicht sein. Und dazu dann auch noch die Signale, die paradoxen Signale, die geduldet werden und die gesendet werden, wie ein volles Fußballstadion in Köln. 50.000 Leute ohne Maske, ohne Abstand, die sich bei jedem Tor in die Arme fallen. Karneval, 300.000 Leute, angeblich alle überprüft, getestet, 2G. Die dann nachher in den Kneipen verschwinden und man weiß, wie Karneval abläuft und sich um den Hals fallen und sich ablecken, da denkt doch jeder normale Mensch, Moment mal, wir werden, glaube ich, verarscht. Während wir auf der einen Seite Leute stigmatisieren und sie zu Alleinverantwortlichen dieser Pandemie machen und sagen, ihr werdet zu Hause eingesperrt und geht bloß nicht mehr auf die Straße, erlauben wir anderen Leuten sehr, sehr viel und sie gehen damit sehr unbedacht um und schaffen somit ein Ungleichgewicht in der Gesellschaft. Es muss meiner Meinung nach die wichtigste Aufgabe der Politik sein, gerecht zu bleiben. Und zwar weitsichtig gerecht zu bleiben. Nicht nur dafür zu sorgen, dass für alle ähnliche Rechte gelten und Eigenverantwortung und Vernunft, sondern dass die Leute auch verstehen, warum sie was tun und nicht einfach blind irgendeiner Anweisung folgen, weil sie denken, okay, das wird sich schon irgendwie lohnen, um dann in 3 Monaten wieder festzustellen, eigentlich war das für ein Arsch, dass ich mich habe impfen lassen. Also ich habe, ne, Freunde von mir haben Johnson bekommen und die sagen, ey, das hat null Wirkung gehabt. Wochen habe ich einen Impfschutz gehabt und jetzt kann ich wieder mich impfen lassen. Oder auch Leute, die BioNTech bekommen haben, die sagen, ich habe 6 Monate und da war sowieso Sommer, meinen Impfpass gehabt und jetzt kann ich wieder bei null anfangen.
Aber ist das volle Stadion? Und sind die vollen Kneipen nicht gerade der Beweis dafür, dass es die autoritäre Erziehung braucht, dass die Leute so eine Schwarm Debilität entwickeln, wenn alle feiern, feiere ich mit und achte nicht mehr?
Ich möchte nicht dein Sohn sein. Also wenn das die Lösung ist, ja, das
werde ich hören. Ich stelle nur Fragen.
Da kannst du auch direkt einen Pseudo-Lukaschenko dahinsetzen, der sagt nach mir, ich entscheide hier, was getan wird und ihr könnt mich alle mal. Das ist ja nicht Wesen unserer Demokratie. Und die Leute, die jetzt auf eine Impfpflicht bestehen, die umgehen dieses Element der Demokratie, weil sie selbst vielleicht es für richtig halten oder sehr subjektiv auf die Dinge blicken. Und für mich ist Demokratie auch das Verständnis für den anderen zu haben. Nicht nur in Mehrheiten und Minderheiten zu denken, sondern gemeinsam zu denken. Und das passiert im Augenblick nicht. Und die Politik nimmt das bewusst in Kauf, weil sie weiß, dass sie damit Stellvertreter für ihre Anliegen schafft. Und das ist keine gute Idee, denn das spaltet die Bevölkerung weiterhin.
Ich finde, also einen Punkt müssen wir an der Stelle, glaube ich, mal machen. auch bei deinen Freunden, die sagen, hey, jetzt habe ich das im Sommer gehabt und das bringt mir jetzt gar nichts. Das stimmt natürlich nur zum Teil, weil wir ja wissen, und das scheint wissenschaftlich ja doch ziemlich sicher zu sein, dass eine Impfung selbst, wenn es dann zum Durchbruch kommt, immer noch zum deutlich milderen Verlauf führt.
Wissenschaft, ey, das sagen alle. Wir alle sagen auch irgendwie, ja, die sind ja langfristig erprobt. Die sind noch nicht mal kurzfristig erprobt, sonst würden sie länger als 4 Monate.
Ja, das... Das
aber
ist
sie sind
alles,
massenhaft erprobt.
Sie sind massenhaft erprobt und das ist schon, und wenn man sich jetzt die...
Ja, ja, super.
Und wenn man sich jetzt die Zahlen...
Standardsatz in den letzten Tagen und Wochen ist ja immer, ich bin kein Schwurbler. Ja? Ich sag euch, ich bin bald ein Schwurbler. Ja? Ich bin kurz vor Querdenker mit dabei. Weil was sie machen, ist doch genau zu bestätigen, was die Idioten auf den Straßen seit Monaten gesagt haben. Jeder, der gesagt hat, es kommt eine Impfpflicht durch die Hintertür, fühlt sich 1000-mal bestätigt. Ja.
Das ist das große Risiko, was ich auch sehe. Und das spricht auch wirklich dagegen, dass die wirklich so kategorisch, Scholz hat noch im September gesagt, eine blöde Debatte über Impfpflicht zu reden. Ich meine, ich habe damals schon gedacht, das ist Taktik. Die sagen aus taktischen Gründen, es kommt keine Impfpflicht, damit die Leute denken, ja gut, wenn es freiwillig ist, dann mache ich es freiwillig. Ich halte das für den Fehler, dass die das ausgeschlossen haben. Ist der Fehler nicht, dass es jetzt mutmaßlich kommt. Und wo ich euch beiden recht gebe, es ist ein Zeichen von einem Politikversagen. Die Politik hätte es hinkriegen müssen, dass mehr Leute geimpft sind und meinetwegen auch offener kommunizieren müssen, dass das nicht der Exit aus der Pandemie sein muss. Aber auf jeden Fall hatte die Politik die Verantwortung, das hinzukriegen, und die eine Regierung wollte nicht mehr, die andere wollte noch nicht oder was weiß ich. Und jetzt, wenn die Impfpflicht kommt, ist es wirklich eine Bankrotterklärung. Das denke ich schon.
Und die Wissenschaft ist auch so ein Ding. Also jeder ist mittlerweile großer Fan der Wissenschaft. Und okay, die Wissenschaft ist genauso wie die Kunst ein wichtiger Bestandteil unserer gesellschaftlichen Konstitution. Und sie ist auch bedingt ernst zu nehmen. Aber sie ist kein Dogma. Und ich wundere mich...
Das hat Phil bei uns auch schon gesagt. Die Wissenschaftler sagen heute dies und morgen das.
Ja.
Das ist so ein Künstlerding auf dem...
Wissenschaftler sagst, wenn du zwei Atome zusammenbringst, könnte es knallen. Sagt er, ey, lass mal ausprobieren. Das muss nicht immer gut sein. Und ich wundere mich eben auch, dass Leute, das habe ich ja eben gesagt, die jetzt die Grundfesten der Demokratie in Frage stellen, sonst auf einer ganz anderen Seite stehen. Ja. Leute, die sonst sich vegan ernähren und sagen, ich will kein genmanipuliertes Gemüse haben, oder die in den Plastikverpackungen irgendwie wieder in den Müll schmeißen, weil sie sagen, nee, das gehört da nicht hin, die sagen jetzt, ja, mach doch einfach, ist doch egal. Impfpflicht, scheißegal. Das geht meiner Meinung nach nicht so einfach.
Ich bin bei der Pflicht total bei dir, aber sagen wir mal, bei der Sinnhaftigkeit des Impfens, glaube ich, sind wir aber auf einem anderen Punkt. Also da würde ich schon... Also,
das ist auf dem gleichen Punkt. Ich halte das Impfen für sinnvoll.
Das müssen wir einmal darstellen.
Lieber Andreas, ich bin total dafür. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass man diese Entscheidung den Menschen selbst überlassen muss.
Ja.
Und man da kein moralisches Fass aufmachen kann mit, ihr seid aber schuld, dass die anderen krank sind, sondern jeder ist nicht nur für sich selbst verantwortlich, sondern auch für den anderen. Und ich glaube, wir als Gesellschaft sind dazu in der Lage, das zu verstehen.
Ja, ich bin total froh, dass wir Serdar eingeladen haben, der das endlich mal so sieht wie ich.
Ja. Ach nein, Nico Fried war ja auch schon auf deiner Seite, aber aber die Evidenz spricht doch dagegen. Die Leute scheinen ja nicht bereit zu sein. Also die haben in Sachsen schlucken sie jetzt teilweise Pferdeentwurmungspillen, sind aber nicht bereit, sich impfen zu lassen.
Ach, come on, du liest so viel Bild-Zeitung, Digga.
Man kann nicht so viel Bild-Zeitung lesen.
Kannst du mir die Zahlen aufschlüsseln? Kannst du mir sagen, wie viele von den Menschen, die sich nicht impfen lassen, Schwangere sind? Wie viele davon Kinder sind? Wie viele Leute sind
das? Das ist ja das weiß man tatsächlich. Man weiß so gut wie nichts über die Ungeimpften.
Deuten. Das sind 30% unserer Bevölkerung, 25 Millionen Menschen. Die kannst du nicht über einen Kamm scheren. Und lass 70% davon Schwurbler sein. Auch die müssen ja irgendwie ihren Platz in unserer Gesellschaft haben.
Nee, ich denke, die Schwurbler sind die Minderheit tatsächlich. Und ich glaube, man hätte mehr auch auf einer freiwilligen Basis abholen können und müssen. Das auf jeden Fall. Ich habe erst hier so in so einem Bürgerschaftsprojekt, da ist ein Flüchtlingsheim, Erstaufnahmeheim gegenüber. Die wollten da mitfeiern, sagen, na, ist 2G und die waren nicht geimpft, aber nicht, weil sie nicht wollten, sondern weil sie nicht wussten, wie komme ich da ran. Bei uns ist hier niemand, warum kommt da nicht ein Impfbus mal und sagt hier, wer will, kann kommen. Das finde ich absolut ein Politikversagen, wie gesagt, ja.
Sobald die Geld zahlen, stehen die Leute Schlange. Wir kriegen alle Industrie. Steckst du ein bisschen weniger in die Waffenindustrie, gibst es den Leuten, die sich impfen lassen.
Ja, also oder in Lockdown, genau. Oder steckst ein bisschen weniger in Lockdown-Maßnahmen.
Wir haben ja darüber noch gar nicht gesprochen. Ein Dilemma ist ja, dass wir diese ganze Situation versuchen zu vermeiden, um die Überlastung der Intensivstationen nicht zu haben. Und da spricht die Politik ja auch nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, die Politik hat wieder besseres Wissen, seitdem diese Pandemie begonnen hat, nicht dafür gesorgt, dass Pflegekräfte anständig entlohnt werden. Sie hat nicht dafür gesorgt, dass die Intensivkapazitäten dauerhaft erhalten bleiben. Sie hat den Krankenhäusern, die ja mittlerweile Unternehmen sind und keine staatlichen Institutionen, keine Anreize geschaffen, sondern nur einen Profit in Aussicht gestellt, wenn sie das tun, was für sie richtig ist. Und wir stecken jetzt in dieser Situation, dass wir wieder unvorbereitet in eine noch viel schlimmere Welle geraten sind, als die, die wir letztes Jahr hatten, obwohl letztes Jahr viel weniger Menschen geimpft waren. Und auch das ist ja ein Paradoxon, über das die Menschen sich Gedanken machen.
Update bitte.
Es ist eindeutig eine Minderheit, aber es gibt Leute, die beim Thema Corona so auf Krawall gebürstet sind und auch beim Thema Impfen, dass sie Ärzte angreifen, Impfzentren angreifen und auch Lokalpolitiker angreifen. Ich sag's extra, dass nicht alle, die ungeimpft sind oder skeptisch oder sowas, fallen in diese Kategorie, aber das BKA sagt, diese Übergriffe haben zugenommen und das betrifft vor allen Dingen Lokalpolitiker. Ja, die Bundespolitik, auf die wir so gerne gucken und für die wir Nerds sind, die sind vergleichsweise gut geschützt. Die kriegen bloß Hate Mail, aber der Lokalpolitiker, der Kommunalpolitiker vor Ort, der bei dem, wenn der bedroht wird oder angegriffen wird, sieht es ganz anders aus. Der Bundespräsident hat da schon vor 2 Jahren mal drauf hingewiesen, 2 von 3 Bürgermeistern werden bedroht oder angegriffen. Da haben wir uns alle furchtbar drüber echauffiert und dann kam Corona und wir haben nicht mehr so genau hingeguckt. Serda hat jetzt nochmal hingeguckt. Wie geht's Lokalpolitikern, Kommunalpolitikern und vor Ort Aktivisten? Was ist dein Eindruck? Ist das besser geworden oder ist es durch Corona alles schlimmer geworden? Macht überhaupt noch jemand Lokalpolitik? Wie sieht's aus an der Basis?
Ja, du sprichst ja den Podcast an, der für die Themenwoche der ARD gemacht wurde, Local Heroes. Und für diesen Podcast war ich unterwegs zusammen mit dem Bayerischen Rundfunk und dem RBB, um Lokalpolitiker, Aktivisten vor Ort zu treffen und mit ihnen über ihre Arbeit zu sprechen. Und diese Arbeit ist eine Arbeit, die im Stillen stattfindet. Das sind sehr, sehr engagierte Menschen, die das zum Teil ehrenamtlich machen. Zum Teil sind es aber auch Bürgermeister, zum Beispiel in Frankfurt an der Oder, die an vorderster Front stehen und Elementarpolitik betreiben. Also das wegräumen, was wir, der große Teil der Gesellschaft, nur marginal wahrnehmen, was aber ein Bestandteil des Lebens und unseres Alltags ist. Und um deine Frage zu beantworten, durch Corona hat sich das natürlich verändert. Die Debattenkultur in Deutschland ist eine andere als vor 2 Jahren. Wir sind in Lager gespalten, wir sind für oder gegen etwas und wir denken sehr oft schwarz-weiß. Und das ist gerade für Leute, die versuchen, zwischen den Zeilen zu lesen, und sich in Grauzonen bewegen, eine sehr anstrengende Veränderung, mit der sie umgehen müssen. Und trotzdem tun sie das. Und das, finde ich, ist ein Anlass, ihnen dafür sehr dankbar zu sein. Und sie tun das mit einer Werf, also sehr mutig und mit einer Ausdauer, die sonst einer nicht haben würde, wenn er wüsste, was das für eine Arbeit ist. Also dahin zu fahren an einem Donnerstagmorgen und mit irgendwelchen mit Bürgern darüber zu sprechen, warum sie am Helene-See zum Beispiel, das ist ein großer Baggersee, ihre Geschäfte nicht mehr betreiben können, weil es dort nämlich einen Erdrutsch gab, und ihnen zu erklären, dass irgendein Bauordnungsamt die Genehmigung nicht mehr gibt, das ist total wichtig, weil das der Bezug zur Basis ist, aber es ist eben auch echt eine harte Arbeit, die da geleistet wird. Und das wollten wir darstellen und das haben wir gemacht in 6 Episoden zusammen mit meiner Kollegin Franziska Wanninger. Und ich finde, es ist ein guter Einblick, um Menschen zu zeigen, wie Politik sich aktiv gestalten lässt.
Ja, also man muss sich das ja wirklich mal klar machen. Wir gucken hier aus Berlin ja immer sehr geringschätzig auf die Provinz an sich, geschweige denn auf die Politiker, die sich dann dort um die kleinen Probleme kümmern, beziehungsweise wir gucken hier auf den Bundestag und wissen kaum, wer in unserem Bezirk eigentlich da im Parlament sitzt. Was hat dich denn am meisten oder wer hat dich am meisten beeindruckt von den Leuten, die du getroffen hast?
Also ich hatte ganz unterschiedliche Leute. Ich hatte zum Beispiel eine Frau, die selbst Corona hatte und dann angefangen hat, auf Anti-Corona-Demos zu gehen, um den Leuten zu sagen, hey, das ist eine Scheißkrankheit und schützt euch bitte alle. Fand ich total spannend und außergewöhnlich, dass sich jemand so viel Zeit und Mühe auch gibt, um mit Menschen, die anders denken, zu sprechen. Und das ist ja auch mein Argument eben in unserer kleinen Debatte gewesen. Wir dürfen nicht aufhören, miteinander zu sprechen. Wir dürfen auch nicht aufhören, auf andere zu hören und andere Meinungen gelten zu lassen. Und diese Frau zum Beispiel, die ist ein Paradebeispiel dafür, was Dialog bringt. Dann habe ich mit der jüngsten Abgeordneten im Berliner Abgeordnetenhaus gesprochen. Die ist jetzt 21, gerade eingezogen ins Abgeordnetenhaus. Wieder eine ganz andere Baustelle. Ein junger Mensch, der in einem Alter, in dem ich noch irgendwie an Rockmusik und Alkohol gedacht habe, sich plötzlich in ein Parlament setzt und Arbeit macht. Ja, also richtig, richtig schuftet für das Gemeinwohl. Auch eine wahnsinnig beeindruckende Begegnung. Oder eben auch der Bürgermeister von Frankfurt an der Oder, der mich auch nachhaltig beeindruckt hat, weil er so eine wirklich gewachsene Auffassung von Demokratie hat. Nämlich Demokratie bedeutet tatsächlich eben nicht nur Mehrheiten zu vertreten, sondern sich auch um Minderheiten zu kümmern.
Also als ich damals bei Steinmeier bei dieser Veranstaltung war, das war so die Zeit, da gab es den Anschlag auf den Bürgermeister von Altena und auf die Bürgermeisterin von Köln, die ja wirklich lebensbedrohlich für beide waren. Und es gab ganz viele Geschichten darüber, dass da standen Galgen bei einem im Garten, wo irgendwie so ein Bildchen von ihm ranhing und sowas. Das waren noch die Nachwehen so Flüchtlingskrise, ne, was da so für Streit gesorgt hatte. Und da hat Steinmeier eben auch den Punkt gemacht, ja, wer kümmert sich denn überhaupt, wenn die sich nicht kümmern? Und der Dank dafür ist aber, dass jeder nur, mein Eindruck war, der Dank dafür ist, dass jeder nur sagt, ja, du hast das, was ich eigentlich von der Kommunalpolitik erwarte, nicht umgesetzt. Wieso kommt da jetzt ein Windrad vor meine Nase? Sonst kümmere ich mich nie drum. Aber wenn da jetzt dieses Projekt kommt, dann drehe ich sofort durch. Also so diese Service-Mentalität, ihr müsst hier liefern für mich. Und wenn das nicht so ist, dann bin ich sofort aggressiv, bin aber nicht bereit, mich sonst irgendwie zu engagieren. Das scheint mir so das Grundproblem in der Kommunalpolitik zu sein. Und ich finde es echt beachtlich, dass sich da noch Leute finden, weil reich werden die ja nicht. Vieles ist ehrenamtlich, ne?
Ja, genau.
Was treibt die an?
Es ist nicht nur das. Es ist auch wir haben, glaube ich, viel zu schnell vergessen, dass wir noch vor ein paar Jahren über Politikverdrossenheit gesprochen haben. Und das Gute an dieser Zeit, so schwer sie jetzt auch für uns alle sein mag, ist, dass wir wieder ein Bewusstsein bekommen haben, nämlich für gesellschaftlich relevante Themen und die Art und Weise, über Gräben hinweg kommunizieren zu müssen und am Ende vielleicht sogar einen Konsens zu suchen. Und das ist Politik. Das ist die Aufgabe nicht nur von Kommunalpolitik, das ist die Aufgabe von jedem Einzelnen, der sich politisch sieht und an Politik auch teilnehmen will. Und diese Menschen, die dann in Verantwortung gehen in der Kommunalpolitik, sind Menschen, die sich auch dann an vorderster Front verantwortlich machen für Dinge, für die man sich sonst eigentlich nicht begeistert. Also ich würde jetzt, glaube ich, mich schwer überzeugen lassen, in irgendeinem 400-Seelendorf in Brandenburg mich um die Abfallorganisation zu kümmern oder im Feuerwehrhaus irgendwie ein Kinderfest zu arrangieren. Und das machen die. Und das ist halt wirklich wichtig und auch mega cool.
Es ist letztendlich ja das Gleiche wie bei vielen Vereinen, ne? Also das ist so dieser dritte Sektor, die Zivilgesellschaft, die einfach in vielen, vor allem kleineren Orten halt auch noch sehr aktiv ist, wo du halt diese Leute hast, die kann man hämisch Vereinsmeier nennen oder Vereinshuber oder so. Aber das sind natürlich Leute, die schon auf eine Art für einen sozialen Zusammenhalt sorgen und nicht nur auf eine Art, sondern sie tun das. Und das unterscheidet, glaube ich, auch Ortschaften und Regionen in Deutschland, die etwas stabiler und etwas resilienter gegen Verlockungen von rechts und so sind, unterscheidet das einfach, dass sie viele dieser Menschen haben, die diesen sozialen Kit in die Gesellschaft reinschmieren, jeden Tag aufs Neue. So.
Personalabteilung.
Noch etwas ist zurück. Der grüne Flügelstreit. Hinter den Kulissen gab es ein Hauen und Stechen darum, welcher Grüne in die Bundesregierung kommen darf. Das muss ja jetzt die Basis abnicken, den Vorschlag von letzten Endes Robert Habeck und Annalena Baerbock. Und die wollten vor allen Dingen Habeck, wie man hört, unbedingt Cem Özdemir ins Kabinett bringen. Erstens für mehr Diversity, aber auch, weil er tatsächlich einer der beliebtesten grünen Politiker ist. Blöderweise hat er zuletzt Außenpolitik gemacht. Und das wollte er nun die Kanzlerkandidatin, die Ex-Kanzlerkandidatin gern übernehmen. Also Nachtsitzung, Streit und am Ende der Vorschlag an die grünen Mitglieder. Baerbock kümmert sich um Putin, Özdemir kümmert sich um Putin. Also er soll Landwirtschaftsminister werden. Dafür geht der Fraktionschef vom linken Flügel, Toni Hofreiter, leer aus. Serda, der Grund, warum das wichtig ist, neben der Beliebtheit von Cem Özdemir, ist ja das Symbolische. Man wollte endlich einen Bundesminister mit echtem Migrationshintergrund haben. Jetzt nicht nur Philipp Rösler, der adoptiert war. sondern jemand, der hier mit der Community vernetzt ist. Und Özdemir selbst hat auch schon im Interview gesagt, er kriegt jetzt hunderte Nachrichten aus der deutsch-türkischen Community. Du kommst jetzt dahin, wo noch keiner von uns war. Und er hat zwei Hüte auf, einmal Agrarminister und einmal Aushängeschild. So habe ich das verstanden. Siehst du das auch so oder ist es nicht zu oldschool, 60 Jahre nach dem Anwerbeabkommen?
Da haben wir ja schon eine Bundeskanzlerin mit Migrationshintergrund gehabt. Insofern.
Ja, die hat für mich gesprochen als Ossi.
Ist das nichts Neues? Also ich bin da ein bisschen befangen, weil ich kenne natürlich viele dieser Leute, die jetzt in der Regierung sind. Und ich entscheide da natürlich auch so ein bisschen nach Sympathie. Und Cem ist einfach ein unglaublich sympathischer Mensch, dem ich das von Herzen gönne, dass er endlich auch einen Ministerposten hat. Aber jetzt gehe ich mal wieder zurück in meine Pseudo-Position als neutraler Betrachter. Im Grunde genommen war das ein abgekartetes Spiel. Also Cem wollte immer schon Teil einer Regierung sein. Das ist ihm ein paar Mal nicht gelungen. Einmal ist es ihm fast gelungen. Dann musste er zurücktreten aufgrund der Bonusaffäre. Und dann hat er lange Zeit darauf gesetzt, dass Winfried Kretschmann irgendwie den Löffel abgibt beziehungsweise nicht mehr kandidiert. Und jetzt sieht er, okay, ich bin jetzt auch so Mitte 50, gehe auf die 60 zu. Das ist die letzte Chance, in der Bundespolitik noch mal Fuß zu fassen. Deswegen, fuck it, gib mir den Agrarminister, ich mach's.
Ich mach die Schweine.
Eigentlich ist das, man muss auch mal überlegen, dass ein muslimischer Agrarminister dann für Schweinezucht zuständig ist. Aber das
war und Vegetarier ist er wohl auch, wie ich gelesen habe. Sein Vater hat damals gefragt, ob er einen Verstand verloren hat, als er aufgehört hat, Fleisch zu essen. Jetzt muss er sich auch darum kümmern.
Jetzt kann er sich um Schweine kümmern. Aber es ist schon ein bisschen lustig, und auch der Anachronie des Schicksals, dass dieser Posten, der früher der Standard-CSU-Posten war, ich weiß nicht, ob ihr den Ertl noch kennt, das war so der Agrarminister, wie man ihn sich vorstellte, der selbst so ein bisschen aussah wie die Tiere, die er züchtet. Und jetzt kommt er grün als Agrarministerium. Und überhaupt, also auch, dass Annalena Baerbock Außenministerin wird, eine Frau irgendwie, die sich artikuliert wie ein Vorschulkind und die dann auf Augenhöhe sprechen soll mit Leuten wie Putin oder mit egal wem, ja, auch mit Lukaschenko vielleicht sogar. Also ich bin sehr gespannt, ob die Grünen nicht am Ende unter der Last ihrer Machtgier zusammenbrechen werden und sagen, ey, bitte, lasst uns wieder in die Opposition, das war so schön angenehm, wir hatten nichts zu tun und jetzt müssen wir den Arsch hinhalten für jeden Fehler, den wir machen.
Ja, also
Frage, wird Karl Lauterbach Gesundheitsminister? Ich hoffe übrigens nein, weil ich bin die Anti-Lauterbach-Fraktion. Und wenn das wird,
ja, ach. Das ist uns ja noch gar nicht aufgefallen.
Das überrascht uns total.
Ja, gut, aber auch da liegt es daran, dass ich ihn persönlich kenne und deswegen.
Oh, okay. Aber
als seine Aussagen zu bewerten ist.
Auch da könnte die Quote ja behilflich sein, in dem Fall die Frauenquote, die wahrscheinlich nicht erfüllt wird, wenn der Gesundheitsminister werden würde. Wie findest du das denn generell, diese Quotenfragen? Also sozusagen Özdemir für die Diversity, kein Lauterbach für die Frauenquote?
Also wenn Türke nur besetzt werden würde in einem Tatort, weil ich Türke bin, würde ich das Angebot ablehnen. Ich will auf Augenhöhe sein und nicht aufgrund meiner Nationalität, meiner sexuellen Ausrichtung, meines Glaubens oder meines Geschlechts besetzt werden. Und ich glaube, es ist auch ein Armutszeugnis, wenn wir immer noch Quoten brauchen. Wir sollten irgendwann an einen Punkt kommen, wo das keine Rolle mehr spielt und Menschen nach Qualität und nicht nach Herkunft oder wie gesagt nach irgendwelchen anderen Aspekten beurteilt werden.
Das wäre allerdings ganz neu, ne, Andreas, weil diese Proporze sind ja konstituierend für die Bundesrepublik. Dass irgendwie, gut, die Saarländer waren zuletzt deutlich überrepräsentiert, aber normalerweise geht es ja immer nach Länderproporz.
Genau. Also das ist ja, aber das muss man sagen, unsere Proporze waren wirklich immer nach so dämlichen Landsmannschaften eigentlich, die ja die meisten Menschen ja eigentlich überhaupt nicht interessieren. Also komme ich jetzt irgendwie aus Nordrhein-Westfalen, aus Berlin oder aus Bayern, also völlig egal. Es ist aber in einem Moment immer relevant gewesen, weil die politischen Landesverbände halt, also weil die Macht halt in politischen Landesverbänden organisiert ist, so. Und da jeder Landesverband seine Schäfchen ins Trockene bringen wollte. Ich persönlich bin kein großer Freund von Quoten. Ich räume aber ein, und das haben wir jetzt auch wieder gesehen, fand ich bei den Kabinettsbesetzungen und so, dass die angemessene Repräsentanz von Frauen ohne Quote irgendwie nicht klappt. Und bei Özdemir, finde ich, da ist es so, dass ja hier an der Stelle irgendwie Qualität und politische Erfahrung mit diesem Migrationshintergrund irgendwie zusammenkommen, was total dafür spricht, ihn zu besetzen. Und ich habe schon kurz geschluckt, als ich jetzt halt überall gelesen habe, krass, das ist eigentlich der erste Mensch, der eine richtige familiäre Migrationsgeschichte hat, der Minister wird. Das haben wir bislang nicht gehabt in Deutschland. Es gibt Ausnahmen. Also Philipp Rösler kann man lange drüber diskutieren, ne? Aber der wurde ja letztendlich als vietnamesisches Waisenkind aus einem Waisenheim von einer niedersächsischen Familie adoptiert und hat sich immer als Volldeutscher empfunden in dem Sinne, nur dass er halt anders aussah. Also natürlich hat er eine migrantische Familiengeschichte. Ich war übrigens mit ihm mal in diesem Kinderheim in Vietnam, als er noch Wirtschaftsminister war, haben wir das mal zusammen besucht und er hatte original null Beziehung zu diesem Land. Zero. Der ist da mit genauso einem offenen Mund durchgelatscht wie ich. Ja, das war also, das muss man wirklich sagen.
Wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, ne, uns hört ja hier niemand zu. Gewünscht hätten wir uns alle, Cem Özdemir wird Außenminister.
Klar.
Überrascht Erdogan mit einem spontanen Besuch. Die beiden mögen sich ja überhaupt nicht. Annalena Baerbock wird, keine Ahnung, irgendwas. Und Robert Habeck, der ja laut Aussage von Anna Baerbock mit Schweinen und Rindern sich gut auskennt.
Minister. Das wäre die Lösung gewesen.
Dann hätten wir es gehabt, ja.
Letzte Frage. Du, der du, wie du im Podcast gesagt hast, aus tiefstem Herzen Künstler bist, wie findest du die Personalie Claudia Roth wird Kulturstaatsministerin?
Finde ich absolut gut. Auch da wieder habe ich einen persönlichen Bezug. Claudia ist ein Mensch, der sehr, sehr stark aneckt. Ist eine schrille Figur, ist eine Frau, die eine Meinung hat. Manchmal ist sie nicht meiner Meinung und ich nicht ihrer Meinung. Aber sie ist für diesen Posten die perfekte Besetzung, weil sie kein Kulturstaatsminister, keine Kulturstaatsministerin ist, die nur in der Oper abhängt oder im Museum oder so diese Hochkultur repräsentiert, sondern sie kommt von der Basis. Sie kommt von Tonsteine Scherben, da war sie Managerin. Sie kennt die freie Kulturszene und ich setze jetzt nicht allzu große Hoffnungen in sie, weil dieses Amt eigentlich eine absolute Luftnummer ist.
Ja, aber hängt viel Geld dran teilweise.
Aber also Claudia, ich wollte gerade Angela Roth sagen, Claudia ist eine gute Besetzung und ich glaube, es ist für sie auf jeden Fall ein besserer Posten, als stellvertretende Präsidentin im Bundestag zu sein.
Wir von unserer Stelle aus bedanken uns für alle, die zugehört haben, bei allen, die zugehört haben und wir bedanken uns vor allen Dingen bei Serdar Somuncu.
Danke euch beiden auch, alles Gute.
Und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.
Ciao. Ciao.
Dies war ein Podcast des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Für weitere Audioangebote klickt rnd.de/podcasts. Bis zum nächsten Mal.